Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Christiane Kess, herzlich willkommen. Sie stand in den letzten Tagen in der Berichterstattung nicht mehr an erster Stelle. Heute aber rutscht die Corona-Pandemie wieder in den Mittelpunkt. Der Grund sind gleich mehrere wichtige Entscheidungen und Entwicklungen um das Virus und seine Auswirkungen. Zum ersten Mal haben sich heute die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten wieder in persona und nicht nur per Videokonferenz getroffen, um unter anderem zu beschließen, dass nach den Sommerferien Deutschlands Schüler wieder normal in die Schule gehen sollen, wenn die Infektionszahlen weiter niedrig bleiben. Das und weitere Ergebnisse des Treffens gleich. Wie viel Geld die Bundesregierung dafür ausgibt, die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie abzufedern, zeigt sich auch im heute beschlossenen Nachtragshaushalt, der Rekordschulden bedeutet. Und während man in der Finanz- und Wirtschaftspolitik auch schon an die Zeit nach der Pandemie denkt, erinnert uns heute die Meldung von massenhaften Corona-Infektionen in einem Fleischbetrieb in Nordrhein-Westfalen daran, dass wir immer noch mittendrin stecken. Wir fragen die SPD-Gesundheitspolitikerin Hilde Mattheis, wie sie die Lage angesichts der Pandemie in Deutschland sieht. Jede Landesregierung geht ihren eigenen Weg, wenn es um die Lockerungen der Corona-Regeln geht. So sahen die letzten Wochen aus. Die einen kritisierten das als unübersichtlich oder auch gewagt. Die anderen sahen darin einen effizienten Föderalismus, der auf die Situation vor Ort eingehen konnte. Jetzt wollen Bund und Länder mit ihren Regeln für Schulen, Maskenpflicht, Abstandsregeln und Großveranstaltungen aber nochmal Einigkeit demonstrieren. Über das heutige Treffen der Bundeskanzlerin mit den Länderchefinnen und Chefs berichtet Stefan Detjen.
Man kann sich wieder in die Augen schauen. Die Erleichterung, dass auch die Runde der Regierungsspitzen von Bund und Ländern zum ersten Mal seit einem guten Vierteljahr wieder physisch zusammenkommen kann, ist allen Beteiligten nach dem Treffen anzumerken. Profilierungsgebaren einzelner Ministerpräsidenten, offene Dissense in Sachfragen, Vorpreschen und Ausscheren einzelner Länder vor und nach den letzten virtuellen Treffen hatten die Gemeinsamkeiten von Bund und Ländern in den vergangenen Monaten immer wieder belastet. Jetzt sei das Vertrauensverhältnis wieder verbessert, sagt der bayerische Ministerpräsident Markus Söder. Erfolg schweißt zusammen.
Das, was man immer wieder sagen muss, das, was Bund und Länder die letzten Monate gemacht haben, hat Tausende, wahrscheinlich Zehntausende Leben gerettet.
Zugleich warnen die Regierungschefs, das Virus ist immer noch da. Aus lokalen Infektionsherden kann wieder ein Flächenbrand werden. Die Erfolge dürfen nicht verspielt werden, ist die gemeinsame Botschaft. Basismaßnahmen, Abstandsregelungen, Verpflichtung zum Tragen von Mund- und Nasenschutz in Geschäften und öffentlichen Verkehrsmitteln sollen bleiben. Wenn es aber gut läuft und das Infektionsgeschehen weiter auf dem derzeitigen handhabbaren Niveau bleibe, sollen die Schulen nach den Sommerferien bundesweit wieder regulär öffnen. Großveranstaltungen dagegen sollen bis Oktober grundsätzlich untersagt bleiben. Auf neue Ausbrüche soll mit lokalen Kontaktbeschränkungen oder Schulschließungen und massiven Testungen reagiert werden. Unberechenbarer als die Pandemie erscheint die wirtschaftliche Entwicklung der kommenden Monate.
Der wirtschaftliche Einschnitt ist der gravierendste, den wir in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland erlebt haben. Und wir werden viel Kraft brauchen, um sozusagen den Weg auch weiter gut zu gehen, damit der Wohlstand in unserem Lande sich vernünftig entwickeln kann für die Menschen und die Bürgerinnen und Bürger.
Sagt Angela Merkel am Abend des Tages, an dem ihr Kabinett das neue Konjunkturpaket auf den Weg gebracht hatte. Milliarden sollen zum Ausgleich von Steuerausfällen und für Infrastrukturmaßnahmen auch in Länder und Kommunen fließen. Die Länder sagen Unterstützung im Bundesrat und weitere Maßnahmen aus eigener Kraft zu. Ein weiterer Schwerpunkt des Treffens war der Austausch zum Stand der Energiewende, eines der Themen, die durch die Epidemie im Frühjahr von der Agenda verdrängt worden und verschoben worden waren. Umso stärker sollen der Ausbau von Windenergie und Wasserstofftechnologien nun auch mit den Mitteln des Corona-Konjunkturpakets vorangetrieben werden. Auch die Begrenzung der EEG-Umlage soll zur Wiederbelebung der Wirtschaft beitragen, sagt der Hamburger Bürgermeister Peter Tschentscher.
Es wird sinnvolle Regelungen geben, damit die EEG-Umlage nicht zu einem Hemmschuh wird, sondern dass sie passt zu dem, was wir in der grünen Wasserstoffproduktion brauchen, was wir in der Integration von moderner, erneuerbarer Energie in die Energielandschaft benötigen.
Einstimmig beschlossen hatten die Ministerpräsidenten schon vor dem Treffen mit der Bundeskanzlerin die Anhebung des Rundfunkbeitrages um 86 Cent auf 18,36 Euro monatlich. Die Mittel für ARD, ZDF und Deutschlandradio sollen damit ab 1. Januar erstmals seit 2009 wieder steigen. Der von dem Ministerpräsidenten unterzeichnete Staatsvertrag bedarf für sein Inkrafttreten allerdings noch der Zustimmung aller 16 Landesparlamente. Widerstand dagegen haben vor allem AfD, Linke und Teile der CDU in Sachsen-Anhalt angekündigt. Der Ministerpräsident des Landes, Rainer Haselhoff, hat darauf in einer Protokollnotiz zu dem Staatsvertrag hingewiesen.
Stefan Dietjen berichtete aus Berlin. Es war die schlechte Nachricht heute im Kampf gegen das Coronavirus. Sie kommt aus dem Fleischbetrieb Tönnies in Reda-Wiedenbrück im Kreis Gütersloh. Weil dort mehr als 600 neue Corona-Fälle aufgetreten sind, wird er vorübergehend geschlossen und weitere Maßnahmen sind nötig, berichtet Jörn Hamann.
Dem Kreis Gütersloh blieb gar keine andere Wahl als die sofortige Stilllegung, erklärt Thomas Kohlbusch, Krisenstabsleiter des Kreises Gütersloh, auf einer eilig einberufenen Pressekonferenz.
Der Anlass ist ernst. Die Unterbrechung bestehender Infektionsketten ist das oberste Gebot. Wir haben einen Hotspot hier im Bereich der Unternehmensgruppe Tönnies. Vorrangig ist betroffen zunächst der Unternehmensteil, in dem die Zerlegung von Schweinen und Sauen und Rinder im Zentrum steht. Wir wollen exakt wissen, wo das Virus an der Stelle entsprechend auftritt, um dann, ich sag mal, das Infektionsgeschehen wirksam einzuhausen.
Deshalb werden die Corona-Tests auch auf Mitarbeiter anderer Bereiche bei Tönnies ausgedehnt. Rund 7000 Menschen, darunter Infizierte und Angehörige, müssen in Quarantäne. Bei Tönnies sei das Entsetzen über die Schließung des Stammsitzes in Reda-Wiedenbrück groß, sagt Tönnies-Sprecher André Vielstätte.
Es geht an erster Stelle um den Schutz der Mitarbeiter, um das Wohlbegehen im Kreis und erst in letzter Priorität um das Unternehmen. Das können wir sehr, sehr deutlich sagen. Die Gesundheit der Mitarbeiter hat jetzt oberste Priorität. Wir können uns nur für diese Situation entschuldigen.
Das Unternehmen habe alles versucht, um das Coronavirus aus dem Schlachthof herauszuhalten. Das sei aber trotz aller Hygienemaßnahmen nicht gelungen, räumt Vielstädte unumwunden ein. Das Virus könnten möglicherweise Werkvertragsarbeiter aus Osteuropa aus ihrem Heimaturlaub mitgebracht haben, vermutet das Unternehmen. Der Kreis Gütersloh greift nun zu drastischen Maßnahmen, um einen völligen Shutdown der gesamten Kommune noch zu verhindern, stellt Landrat Sven-Georg Adenauer klar.
Alle Schulen und Kindertageseinrichtungen des gesamten Kreises werden ab morgen bis zu Beginn der Ferien, der Sommerferien, geschlossen. Darüber hinaus möchte ich eine dringende Empfehlung abgeben an die Familienangehörigen derer, die nicht bei der Firma Tönnies arbeiten und auch nicht deshalb auch nicht in Quarantäne sind, dass sie sich öffentlich zurückhalten.
Eltern im gesamten Kreis Gütersloh müssen nun erneut sehen, wie sie die Zeit bis zu den Sommerferien mit ihren Kindern überbrücken und ob es Notbetreuungen gibt.
Jörn Hamann berichtete und ich konnte darüber vor der Sendung mit Hilde Mattheis sprechen. Sie gehört der SPD an, ist Mitglied im Gesundheitsausschuss des Bundestages und für ihre Fraktion Berichterstatterin für Pandemien bzw. Corona. Nachdem nun wieder ein Fleischbetrieb zum Corona-Hotspot geworden ist, habe ich sie gefragt, ob man in der Branche aus den Fällen in den Wochen davor nichts gelernt hat.
Offensichtlich nicht, denn die Arbeitsverhältnisse sind offensichtlich in der Fleischerindustrie oder in den Schlachthöfen so gravierend schlimm. Wir haben ja jetzt als Gesundheitspolitiker und auch als Arbeitspolitiker entsprechend darauf reagiert. Natürlich muss man dort vor Ort auch die Kontrollen durchführen. Und das, was da jetzt sich wieder offenbart hat, ist das natürlich wirklich ein ganz gravierender Fall. Und die Schlachterindustrie ist dann natürlich gefragt jetzt, nicht nur was die Arbeitsverhältnisse, sondern auch was die Unterbringungsverhältnisse anbelangt, ordentliche Verhältnisse zu schaffen.
Frau Mattheis, haben Sie ganz konkret den Verdacht, dass dort zu spät getestet worden ist?
Das kann ich mir gut vorstellen. Ich will nicht einfach so ins Blaue hinein irgendetwas behaupten, das tut man nicht. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass da die Kontrollen und auch da die Tests nicht vollumfänglich gemacht wurden. Als die ersten Fälle klar waren in den Schlachthöfen, musste man sofort reagieren. Und das ist offensichtlich nicht getan worden, sondern da steht der Profit eher im Vordergrund. Und das ist natürlich eine Situation, die nicht hinnehmbar ist. Und die Bevölkerung vor allen Dingen auch gefährdet, nicht nur diejenigen, die sich infiziert haben, sondern die gesamte Bevölkerung.
Und es bedeutet für Sie ganz klar, dass diese schlechten hygienischen Bedingungen, über die ja schon seit Wochen gesprochen wird, dass die immer noch unverändert sind.
Ja, offensichtlich ist es ja so, dass bei den Schlachthöfen der Profit am stärksten im Vordergrund ist und man den Profit am ersten will. Das ist offensichtlich die oberste Regel. Und unsere oberste Regel, die wir durchsetzen müssen, ist, nein, die Beschäftigten haben ein Anrecht, auch in solchen Verhältnissen arbeiten zu können, die ihre Gesundheit nicht gefährden und wo sie ein einigermaßen auch menschenwürdiges nicht nur Auskommen, sondern auch Unterkommen haben.
Jetzt ist es so, dass weiter spekuliert wird, was mögliche Gründe auch noch sein könnten. Und da werden auch die Reiselockerungen genannt und damit zunehmende Besuche von Werksarbeitern. Viele davon kommen aus Osteuropa. Müssen wir damit rechnen, dass mit der zunehmenden Mobilität, die wir ja jetzt haben, dass damit auch das Infektionsgeschehen wieder ansteigt?
Viele Virologen warnen davor. Das ist richtig. Auch der Kollege Lauterbach warnt davor. Ich bin jetzt keine Medizinerin, ich bin keine Virologin. Aber das, was dort an Argumenten angeführt wird, ist in meinen Augen sehr schlüssig. Und wir haben hier auch eine Risikorate bzw. eine Infektionsrate, die wieder angestiegen ist. Und wenn man hier in Berlin über die Straße geht, sieht man schon, dass so dieses Bewusstsein in der Bevölkerung ein Stück weit nachlässt. Ich will nicht das Anklagen sagen, sondern Beobachten sagen. Und ich habe den Eindruck, dass uns allen bewusst sein muss, dass wenn eine zweite Welle käme, die uns massiver treffen würde als die erste. Und von daher der Appell, der überall getätigt wird, wirklich auch die Vorsichtsmaßnahmen nicht schleifen zu lassen, ist ein wichtiger Appell. Und dazu gehört eben auch, dass Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, wie zum Beispiel in den Schlachthöfen, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht noch zusätzlich irgendwas aussetzen.
Jetzt hat man Maßnahmen ergriffen im Kreis Gütersloh und da ist die im Vordergrund steht, dass Kitas und Schulen geschlossen wurden. Wir haben gleichzeitig eine Studie aus Baden-Württemberg, die besagt, dass jüngere Kinder sich weniger infizieren und deshalb werden zum Beispiel in Baden-Württemberg Kitas und Grundschulen wieder ganz geöffnet. Ist das jetzt widersprüchlich, dass im Landkreis Gütersloh ausgerechnet
Nein.
Kitas und Schulen schließen?
Es ist nicht widersprüchlich, meines Erachtens. Sondern es ist im Prinzip die logische Konsequenz aus diesem Gutachten. Was man natürlich tun muss, ist eine regelmäßige Testung des Lehrpersonals. Das ist das Entscheidende, was jetzt passiert.
Aber Frau Matter, ist meine Frage zielte darauf ab, dass wir in Gütersloh jetzt was anderes sehen. Zeigt das denn, wie sehr man lokal mit unterschiedlichen Maßstäben misst?
Nein, es zeigt nicht, dass man mit unterschiedlichen Maßstäben misst, sondern es zeigt, dass wir einen Mordsflickenteppich haben, was den öffentlichen Gesundheitsdienst auch anbelangt. Denn das, was da jetzt gerade auch auftaucht, ist ja, dass wir keinen einheitlichen Rahmen haben und keine einheitliche Rahmenkompetenz des Bundes haben, der anweisen kann in den Ländern, was passieren kann und was nicht passieren kann. Deswegen haben wir ja bundesweit diesen Flickenteppich und Baden-Württemberg und Bayern sind neben, ich glaube, irgendeinem norddeutschen Land das letzte Bundesland, das die Kitas und Schulen noch so eingeschränkt laufen lässt. Von daher, dieses Gutachten sagt ja eigentlich, was der Ministerpräsident Kretschmann vorgestellt hat, dieses Gutachten sagt, dass Kinder und Jugendliche, was die Infektions-, die Ansteckungsrate anbelangt, nicht zu den Hochrisikopersonen gehören und dass Kitas und Schulen nicht zu den Hotspots gehören. In Bezug auf Lehrpersonal, sage ich an der Stelle, ist Vorsicht geboten, weil die natürlich als Erwachsene in einem anderen Alterssegment natürlich noch zu einer anderen Risikogruppe gehören. Deswegen muss man gerade, was dieses Lehrpersonal anbelangt, mindestens zweimal pro Woche testen.
Jetzt hatten wir heute ein Treffen von Bundeskanzlerin Merkel mit den Chefinnen und Chefs der Bundesländer und da war die gravierendste Änderung, die bekannt gegeben wurde, dass die Schulen nach den Sommerferien im Regelbetrieb laufen sollen, wenn die Infektionen niedrig bleiben. Halten Sie das für vertretbar?
Das halte ich für vertretbar. Ich halte es für vertretbar eben aufgrund dieses Gutachtens, aber mit den ganz bestimmten Faktoren bzw. den Anordnungen und Verordnungen im Hintergrund, dass wir mit den Tests wirklich konsequent weiter agieren, damit einfach in den Schulen nicht, was das Lehrpersonal anbelangt oder in den Kitas die Erziehung der Personen anbelangt, nicht irgendetwas erzeugen, was dazu beitragen könnte, so eine zweite Welle zu produzieren.
Sagt Hilde Mattheis von der SPD, Mitglied im Gesundheitsausschuss des Bundestages. Frau Mattheis, danke für Ihre Zeit.
Sehr gerne.
Kurzarbeitergeld, Überbrückungskredite. Sie haben wohl viele Arbeitsplätze in Deutschland gerettet, aber die Maßnahmen gegen die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie, wie auch die Senkung der Mehrwertsteuer oder der Kinderbonus, alles das kostet viel Geld. Und so kommt nun gegen die schwerste Rezession der Nachkriegszeit die höchste Neuverschuldung der Bundesrepublik. Um das Konjunkturpaket zu schnüren, hat das Kabinett heute zum zweiten Mal in dieser Krise einen Nachtragshaushalt beschlossen. Theo Gehrs hat die Zahlen.
Für so eine hohe Neuverschuldung musste noch kein deutscher Finanzminister gerade stehen. 218,5 Milliarden Euro will Olaf Scholz in diesem Jahr an neuen Krediten aufnehmen. Damit sind fast 43% der nun geplanten Ausgaben von 509 Milliarden Euro auf Pump finanziert. Die Ausgaben des Bundes damit, Corona-bedingt, so hoch wie nie, aber eben auch die Neuverschuldung so hoch wie nie. Olaf Scholz blieb gelassen.
Wir halten das für absolut richtig. Wir glauben, die Größe ist richtig bemessen. Weniger wäre nicht genug. Aber wir versuchen trotzdem immer Maß und Mitte zu wahren und nicht gewissermaßen in so einen Modus zu verfallen, wo wir, wenn wir schon mal dabei sind, jetzt gleich noch ein bisschen was machen können, sondern genau zu überlegen, was ist wirklich notwendig, damit wir durch diese Krise kommen.
Das Konjunkturprogramm und damit auch der Nachtragshaushalt kommen für ihn genau zum richtigen Zeitpunkt. Jetzt, wo die Lockerungen beschlossen seien, werde auch der Impuls ankommen, um die Wirtschaft anzukurbeln, um Kommunen zu helfen, damit diese weiter investieren und um Zukunftsprojekte noch stärker anzuschieben als bisher geplant. Allein 24 Milliarden Euro entfallen dabei auf den Kinderbonus und die bis Jahresende befristete Senkung der Mehrwertsteuer, die der Finanzminister ausdrücklich gegen alle Kritik verteidigte.
Mehrwertsteuersenkung stärkt die Kaufkraft. Das ist eine ganz, ganz große Maßnahme. Sie ist auch genau richtig, nämlich kurzfristig angekündigt, zeitlich befristet und auch groß. Nur dann wirkt das.
Eine Verlängerung der Mehrwertsteuersenkung über das Jahresende hinaus schloss Scholz definitiv aus. Die Neuverschuldung ist auch deshalb so hoch, weil der Finanzminister auch für Ausgaben, die erst im nächsten oder übernächsten Jahr wirksam werden, schon in diesem Jahr die Kredite in den Haushalt aufnimmt. Vorhandene Reserven, etwa 48 Milliarden Euro, die noch in der Asylrücklage schlummern, tastet Scholz dagegen nicht an. Die will er als Finanzpuffer in den kommenden Jahren nutzen. Damit will er erreichen, dass die Schuldengrenze des Grundgesetzes möglichst nur in diesem Jahr gebrochen wird. Für den FDP-Haushälter Otto Fricke ist das Urteil damit schnell gefällt.
Das ist bundestagswahlorientiert,
sagt Fricke im Fernsehsender Phoenix und wirft Scholz vor, die Folgen der Corona-Pandemie damit auffangen zu wollen, dass mit dem Nachtragshaushalt auf ohnehin geplante Ausgaben nur etwas draufgesattelt werde. Linke und Grüne kritisieren vor allem die soziale Schieflage bei den Ausgaben.
Die Fragen der Unterstützung von armen Menschen sind völlig vernachlässigt worden,
sagt etwa Gesine Lötsch von den Linken. Sven-Christian Kindler von den Grünen pflichtet dem bei, fordert zudem deutlich höhere Ausgaben für den Klimaschutz. Olaf Scholz hat dagegen andere Sorgen. Das Konjunkturprogramm der Regierung ist jetzt finanziert, viel Arbeit haben jetzt andere.
Da müssen sich jetzt überall in Deutschland, in 11.700 Gemeinden, in ganz vielen Landkreisen, in vielen Landesregierungen, auch in vielen Fachministerien des Bundes ganz viele hinsetzen. Wie kriegen wir das Geld denn jetzt 20 und 21 los?
Scholz' Mahnung kommt nicht von ungefähr. Schließlich blieb manche Milliarde auch schon vor Corona wegen fehlender Planungs- oder Baukapazitäten im Haushalt liegen. Egal, ob damit, so wie jetzt auch, Kitas gebaut oder der Breitbandausbau beschleunigt werden sollen.
Informationen aus Berlin von Theo Gehrs. An die 7 Millionen Mal ist die Corona-Warn-App installiert worden, seitdem sie gestern an den Start gegangen ist. Dass die App so gut angenommen wird, findet Bundesgesundheitsminister Jens Spahn von der CDU einen starken Start. Die Regierung hatte sich Zeit gelassen mit der Entwicklung der App, um Bedenken gegen den Datenschutz auszuschließen. Und die Beurteilung des neuen Instruments fällt jetzt tatsächlich vor allem positiv aus. Es gibt aber auch vereinzelt Kritik, unter anderem vom Bundesdatenschutzbeauftragten Ulrich Kelber. Er hat heute seinen sogenannten Tätigkeitsbericht vorgelegt und der geht weit über die Corona-App hinaus. Gudula Geuter berichtet.
Die Corona-Warn-App stößt nicht nur auf aktuelles Interesse, sie hat auch die Arbeit des Bundesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit in den vergangenen Wochen geprägt. Und so prägte sie auch dessen Pressekonferenz zum Tätigkeitsbericht. Positiv sieht Ulrich Kelber nicht nur die Architektur dieser App. Er freut sich auch über den Diskussionsprozess. Anders als zu Beginn der Debatte würde er nicht mehr gefragt, ob ihm die Menschenleben egal seien.
Nein, der Datenschutz steht dem Gesundheitsschutz nicht im Weg. Im Gegenteil, und das sagen wir ganz selbstbewusst, guter Datenschutz trägt dazu bei, dass die Akzeptanz gegenüber Maßnahmen zum Gesundheitsschutz steigt.
Seit die App an den Start gegangen ist, ist Kelbers Behörde nicht mehr nur Beratungsinstanz, sondern auch für die Aufsicht zuständig. Trotz der allgemein positiven Bewertung mahnt er schon jetzt Verbesserungen an. So sollten mehr Labore ihre Werte unmittelbar über die App melden können, um die datenschutzrechtlich fragwürdigere Hotline vermeiden zu können. Den Einsatz der App im privaten Wirtschaftsbereich hält er, ebenso wie seine Länderkollegen, für einen Rechtsverstoß. Arbeitgeber dürften keinen Blick in die App der Angestellten wagen.
Von daher wiederhole ich meinen Appell, versucht es lieber nicht.
Auch der Privatautonomie von Gastronomen oder Ladenbesitzern seien Grenzen gesetzt. Kein Restaurantbetreiber dürfe den Blick auf die persönlichen Gesundheitsdaten der Kunden verlangen. Auch deshalb, weil er nachweisen müsse, dass die Maßnahme überhaupt geeignet sei.
Da sie aber Infektionen haben können, auch wenn sie noch keine Symptome zeigen. Sie infiziert sein können, ohne dass die App das erkannt hat. Und anderes mehr wäre diese Maßnahme auch nicht geeignet.
Zuständig sind hier die Datenschutzbehörden der Länder, die gestern, so Kelber, einheitliches Handeln vereinbart hätten. Unterdessen teilte SAP-Chef Christian Klein mit, dass die App innerhalb von 24 Stunden 6,5 Millionen Mal heruntergeladen worden sei. Allerdings bedeutet das nicht zwangsläufig, dass sie auch genutzt wird. Gesundheitsdaten haben den Datenschutzbeauftragten auch im vergangenen Jahr ganz besonders beschäftigt, mit 33 Gesetzgebungsprojekten, unter anderem zu digitalen Patientendaten. In trockener Form gab Kelber seiner Unzufriedenheit Ausdruck. Gerade hier sei der Schutz der Daten besonders wichtig. Häufig würde seine Behörde aber unzureichend oder zu spät einbezogen.
Der Zeitpunkt des nächsten Koalitionsausschusses ist kein Fachgrund für die Verkürzung von Fristen zur Debatte eines Gesetzes.
Großen Nachholbedarf sieht Ulrich Kelber auch im Bereich der Sicherheitsgesetze. Immer weiter würden hier Grundrechte eingeschränkt, ohne dass gleichzeitig untersucht würde, welche bestehenden Befugnisse sinnvoll seien.
Nicht zuletzt deswegen sehe ich die konstante Anhäufung sicherheitsbehördlicher Eingriffsmöglichkeiten äußerst kritisch. Bis eine unabhängige wissenschaftliche Untersuchung der bestehenden Sicherheitsgesetze gibt, erneuere ich meine Forderung nach einem Moratorium für neue Sicherheitsgesetze.
Eine solche Evaluierung könnte auch Schwächen zutage bringen, die mit fehlenden Eingriffsbefugnissen nichts zu tun hätten, mahnte Kelber.
Fehlendes Fachpersonal, unzureichende technische Ausrüstung, mangelnde Prävention, nicht stattfindende Kooperation.
Konkret fordert er unter anderem, die Antiterror-Datei und die Rechtsextremismus-Datei zu streichen, da sie keinen erkennbaren Nutzen brächten. Der Umgang mit Daten, die aus V-Leute-Informationen stammten, müsse strenger geregelt werden. Zufrieden zeigte sich Kelber dagegen darüber, dass seine Behörde für den Sicherheitsbereich personell aufgestockt wurde. Nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Bundesnachrichtendienst muss hier die Kontrolle verstärkt werden. Kelber reklamierte auch hier mehr Kompetenzen für sich.
Gudula Geuter berichtete. Um 23.33 Uhr haben wir Kurzmeldungen dieses Tages. Die Rüstungsexporte aus Deutschland steigen weiter, so zeigt es der entsprechende Bericht, den das Kabinett heute beschlossen hat. Klaus Remme.
Die Grünen sprechen von skandalösen Zahlen. Aus Sicht der Linksfraktion sind die Rüstungsexportrichtlinien der Bundesregierung wertlos. Im Exportbericht für das Jahr 2019 zeigt sich in der Tat ein gewaltiger Sprung der Ausfuhrgenehmigungen. Ihr Wert stieg von 4,82 auf über 8 Milliarden Euro. Ein Rekord. Knapp 56% davon entfielen auf Lieferungen in EU, NATO und andere Partnerländer. Doch aufgrund der hohen Exportsumme bedeuten auch die verbleibenden 44,1% für Genehmigungen an Drittländer einen Spitzenwert. Katja Keul ist abrüstungspolitische Sprecherin der Grünen.
3,53 Milliarden Euro an Drittstaaten, das hat es in den letzten 5 Jahren nicht gegeben. Unter diesen Drittstaaten befinden sich mal wieder Algerien, Ägypten, die Emirate, Katar und Indonesien. Also alles Gegenden mit einer labilen Sicherheitslage, mit Menschenrechtsverletzungen.
Die von der Bundesregierung oft reklamierte Selbstverpflichtung einer restriktiven Rüstungsexportpolitik sei völlig unglaubwürdig, so Keul. Und auch die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linksfraktion, Sevim Dadelin, sieht die Zahlen mehr als kritisch.
Die Rekordzahlen 2019 zeigen uns eine schmutzige Realität, Und die bisherigen Zahlen zum Jahr 2020 lassen keine Trendwende erkennen.
Als Antwort auf diese Bilanz fordern die Grünen ein Rüstungskontrollgesetz mit klaren Kriterien, eine Begründungspflicht gegenüber dem Parlament und eine verlässliche Endverbleibskontrolle der exportierten Rüstungsgüter. Die Linksfraktion denkt da radikaler an einen Waffenexportstopp und die Umstellung der Produktion auf zivile Güter.
Vor dem Hintergrund der Lobbyismusvorwürfe gegen den CDU-Bundestagsabgeordneten Philipp Amthor wird in Berlin über ein Lobbyregister diskutiert. Uli Haug.
Mit dem Fall des CDU-Abgeordneten Amthor hat das Thema Lobbyregister zumindest neue Aufmerksamkeit bekommen. Eine schnelle Lösung wird es allerdings nicht geben. Der Grund aus Sicht von Union und SPD? Ihre Positionen liegen noch zu weit auseinander und auch von einem heutigen Gespräch beider Seiten wird keine Einigung erwartet. Die SPD fordert, nach Angaben des parlamentarischen Geschäftsführers Schneider, neben einem Lobbyregister auch einen sogenannten exekutiven Fußabdruck. Das heißt, es müsse künftig klar werden, welche Sachverständigen an einem Gesetzentwurf wie mitgewirkt haben. Bei der Union ist man grundsätzlich auch für ein Lobbyregister. Nach Ansicht von Fraktionsvize Frei dürfe es aber nicht verpönt sein, wenn Politiker mit Fachleuten sprechen, die auch Interessen vertreten. Grüne, FDP und Linke werfen der Großen Koalition eine Hinhaltetaktik vor. Denn die Anhörung soll erst im Herbst stattfinden, obwohl mehrere Gesetzentwürfe seit Monaten vorliegen. Die Opposition befürchtet, dass das Gesetzgebungsverfahren für ein Lobbyregister dann im aufkommenden Bundestagswahlkampf untergehen wird.
Der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen in Genf beschäftigt sich mit dem Problem des Rassismus in aller Welt, auch in den USA. Dietrich Karl Meurer.
Rassismus in jedweder Form müsse ein Ende haben, so lautete der Tenor der Redebeiträge. Die UNO-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet beklagte einen systemischen Rassismus, der Millionen von Menschen afrikanischer Herkunft verletze. Außerdem forderte sie Reparationen für Jahrhunderte voller Gewalt und Diskriminierung infolge von Sklavenhandel und Kolonialisierung. Gefordert seien auch formelle Entschuldigungen. Besonders emotional wurde es, als der Bruder des bei einem brutalen Polizeieinsatz getöteten George Floyd in einer Videobotschaft zu den Mitgliedern des Menschenrechtsrats sprach. Philonis Floyd schilderte die letzten Minuten im Leben seines Bruders. Er klagte die USA an, sein Bruder sei kein Einzelfall. Viele Schwarze seien bereits durch die Polizei ermordet worden. Philonis Floyd forderte die Einrichtung einer unabhängigen Kommission, die das Vorgehen der Polizei gegen Schwarze und Gewalt gegen friedliche Demonstranten in den USA aufarbeiten soll. Die Forderung nach einem solchen Gremium steht auch im Entwurf für eine Resolution, die die afrikanischen Staaten in den Menschenrechtsrat eingebracht haben. Es wäre die erste Kommission des Rats, die sich in erster Linie mit der Situation in einem westlichen Land befasst.
Die Investmentbank Morgan Stanley ist wegen Rassismus verklagt worden. Antje Passenheim.
Die Bank habe Beförderungen von schwarzen Mitarbeitern verhindert. Sie habe auch geblockt, wenn Angestellte versucht hätten, die Kreditvergabe an Afroamerikaner anzukurbeln. So die Beschwerden der ehemaligen Gleichstellungsbeauftragten. Marilyn Booker klagt die Bank wegen ungerechter Praktiken an, bei Einstellungen und Gehaltszahlungen. Unter anderem wirft sie Unternehmenschef James Gorman Diskriminierung vor. In einem konkreten Fall geht es um die Besetzung der Stelle eines Unternehmenssprechers. Booker hatte nach eigenen Angaben einen bekannten Basketballspieler vorgeschlagen. Die Unternehmensspitze entschied sich stattdessen für den weißen Profigolfer Justin Rose. Laut Bookers Darstellung, weil dieser vor allem bei männlichen, weißen, wohlhabenden Golfliebhabern Renommee genieße und nicht bei den meisten Angehörigen der schwarzen Gemeinschaft. Morgan Stanley will die Klage anfechten.
Den Tag an der Börse in Frankfurt am Main fasst Volker Hirt zusammen.
Eine DAX-Skandalnudel meldet sich zurück. Wirecard. Nach all den Verdächtigungen, Untersuchungen, Ermittlungen wegen angeblicher Bilanzfälschungen werden morgen die Jahreszahlen des Bezahldienstleisters offengelegt und entweder mutige oder wissende Anleger wetten, dass es ein guter Tag für Wirecard werden wird und machten die Aktie zum Tagessieger im DAX. Für Gesprächsstoff sorgte heute auch die Lufthansa. Hans-Hermann Thiele, Multiunternehmer und einer der reichsten Deutschen, ist schon lange bei der Fluglinie investiert, hat in den letzten Wochen nochmal nachgekauft und ist mit einer 15-prozentigen Beteiligung der größte Einzelaktionär des Unternehmens. Das macht bei dem zuletzt gestiegenen Kurs nicht nur noch reicher, sondern auch mächtiger. Bei der kommenden Hauptversammlung hat Thiele vor, gegen das Rettungspaket der Bundesregierung zu stimmen. Politischer Einfluss könnte die Sanierung gefährden, so seine Befürchtung. Entsetzen bei der Lufthansa, auch die Anleger finden es nicht gut. Die Aktie verliert gegen den Gesamttrend gut 1%. Der DAX konnte sich recht gut behaupten, geht mit 12.410 Punkten, einem Zugewinn von 0,8% aus dem Handel. Es war die bisher ruhigste Börsenwoche seit Corona-Zeiten, aber sie ist ja noch nicht vorbei. Die Anleger schielen bange nach China. Neuinfizierte im Riesenreich, das die Pandemie überwunden zu haben schien, sind ein ernstes Signal. Auch in den USA wütet das Virus weiterhin. Die für Deutschland wichtigsten Handelsnationen sind noch immer im Krisenmodus. Die Krisenwährung Gold ist seit Tagen aber kein Zufluchtsort. Die Feinunze hat sich in unserer Währung heute nur sehr leicht verteuert, kostet 1.538 Euro.
Donald Trump hat wieder einmal irritiert. Dieses Mal hat er gedroht, er werde US-Soldaten, die in Deutschland stationiert sind, abziehen. Es ist als Strafe oder als Druckmittel dafür gemeint, dass Deutschland zu wenig für die NATO investiert, so der Vorwurf des US-Präsidenten. Das war Thema heute bei den Gesprächen der NATO-Verteidigungsminister in Brüssel. Bettina Klein berichtet von dort.
Wer auf mehr Klarheit in Sachen US-Truppenreduzierung in Deutschland gehofft hatte, wurde enttäuscht. Das Thema wurde zwar bei der Videokonferenz der NATO-Verteidigungsminister angesprochen, aber das Format scheint auch hier seine Grenzen aufzuzeigen. Alle Teilnehmer reden nacheinander, bilaterale Treffen am Rande sind nicht möglich. Dennoch sprach NATO-Generalsekretär Stoltenberg auf Nachfrage bei diesem Thema von einer guten Diskussion.
We had a good discussion and Secretary Esper stated very strongly that of course the US stays committed to European security and the United States will consult with other allies as we move forward.
Verteidigungsminister Esper habe versichert, dass die USA natürlich weiterhin der europäischen Sicherheit verpflichtet bleiben und sich mit den Partnern beim weiteren Vorgehen konsultieren werden. Keine Entscheidung ist im Einzelnen getroffen und es bleibt unklar, wann und wie sie fallen wird. Einer hatte sich frühzeitig dazu geäußert und seinem Unmut Luft gemacht. Der frühere Oberkommandierende der US-Truppen in Europa, Ben Hodges, legte bei einer Veranstaltung des American Council on Germany noch einmal nach. Ein klar politisches Kalkül ohne jede Verbindung zu einer strategischen Analyse, schimpfte der General.
This is clearly a purely political calculation, a political decision. It has no connection to any strategic analysis.
Denn, so Hodges, keine professionelle strategische Analyse hätte zur Schlussfolgerung geführt, dass eine Verringerung der Fähigkeiten in Deutschland Amerika sicherer oder das Bündnis stärker machen würde. Sauer ist Hodges auch auf den früheren Botschafter Grinnell. Wenn der sagt, bei 30% Reduzierung, dann bleiben ja noch 25.000 Soldaten in Deutschland, dann zeigt das, er hat keine Ahnung, wozu die US-Truppen in Deutschland da sind.
So when you say a 30% cut, and I read where Ambassador Grinnell said, hey, there'll still be 25,000 people there, clearly he has no clue about what US troops are doing in Germany, why they're here.
Wenn man überall 30% kürzt, dann streiche man de facto 100%. Das ist der Schaden, über den wir reden, erläutert der General.
So a 30% cut of one of each is in effect a 100% cut. So that's the damage that we're talking about.
Es würde Jahre oder Jahrzehnte und extrem viel Geld kosten, die hohe Qualität der Stützpunkte in Deutschland anderswo aufzubauen. Generalsekretär Stoltenberg spricht unterdessen wieder von Meinungsverschiedenheiten in einzelnen Fragen, die es im Bündnis immer gegeben habe. Wichtig sei, was man zusammen beschließt. Dazu zählt nun ein Maßnahmenpaket als Antwort auf die russische Stationierung der SSC-8-Raketen, die im vergangenen Jahr zum Ende des INF-Vertrages geführt hat. Eine Reaktion auch auf die Modernisierung russischer Interkontinentalraketen und auf Überschallwaffen, die inzwischen einsatzbereit sind. Die NATO-Partner wollen deshalb unter anderem ihre konventionelle Luftabwehr ausbauen und die Abwehr von Cyberangriffen stärken. Gleichzeitig sollen aber die Bemühungen um Rüstungskontrolle und Abrüstung weiter verfolgt werden. Die geplante US-Truppenreduzierung in Deutschland gilt dabei in der NATO eher nicht als geeigneter Beitrag.
Aus Brüssel der Bericht von Bettina Klein. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer von der CDU, sie hat heute den Abgeordneten im Verteidigungsausschuss des Bundestags zu Rechtsextremismusvorwürfen beim Kommando Spezialkräfte Rede und Antwort gestanden. Bis zum 1. Juli soll eine eingerichtete Arbeitsgruppe Ergebnisse vorlegen, auch zu der Frage, wie sich die Eliteeinheit reformieren ließe. Kai Küstner hat die Einzelheiten.
Mit der Aufklärung soll es jetzt schnell gehen. In genau 2 Wochen, am 1. Juli, will die Verteidigungsministerin die Untersuchungsergebnisse einer eingesetzten Arbeitsgruppe, AGKSK genannt, im dafür zuständigen Bundestagsausschuss darlegen.
Die Einsetzung der Arbeitsgruppe ist ein ganz klares Zeichen, dass wir Rechtsextremismus und jede andere Form des Extremismus in der Bundeswehr nicht dulden, dass wir mit einem eisernen Besen durchgehen. Insofern ist auch nicht auszuschließen, dass noch mehr Fälle auftauchen.
So Annegret Kramp-Karrenbauer. Eins der Ziele, das man im Ministerium mit der Operation Eiserner Besen verfolgt, der Verdacht liegt nahe, dass es sich bei den rechtsextremen Tendenzen in der Sondereinheit KSK nicht um Einzelfälle handelt, sondern um ein tiefer liegendes strukturelles Problem. Das will man aufklären. Wobei die FDP-Frau im Verteidigungsausschuss Strack-Zimmermann vor einem Generalverdacht warnt.
Umso wichtiger ist es, diese Einzelnen rauszuziehen und auch zu klären, ob es möglicherweise Netzwerke ins zivile Leben gibt.
Der KSK-Hauptmann hatte in seinem Brandbrief auch Verbindungen zu Firmen angedeutet. Damit befasst sich das Verteidigungsministerium nun ebenso wie mit der Frage, was sich in der Eliteeinheit eigentlich ändern muss.
Es werden auch von vornherein keine Maßnahmen ausgeschlossen,
betont Kramp-Karrenbauer. Zahlreiche Ideen kursieren bereits. Die FDP will die Truppe unmittelbar dem Ministerium unterstellen. Diskutiert wird aber nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios auch, die KSK-Truppe zu entzerren. Sprich, dem bisherigen Truppenstandort Calw in Baden-Württemberg noch weitere hinzuzufügen. Eine weitere Idee, der Selbstüberhöhung der männerdominierten Einheit entgegenzuwirken, indem man dort mehr Frauen unterbringt, wovon der AfD-Abgeordnete Jan Nolte gar nichts hält.
Wenn da mitunter denn Vorschläge fallen im Verteidigungsausschuss, wie wir bräuchten einfach nur mehr Frauen dort, das Auswahlverfahren ist für Frauen offen, es hat nur bisher noch keine geschafft.
Dass man eine Spezialeinheit in der Bundeswehr braucht, darin sind sich die Parteien weitgehend einig.
Kai Küstner berichtete. Das Antidiskriminierungsgesetz, das das Land Berlin beschlossen hat, es stößt auf Widerstand in den anderen Bundesländern und jetzt auch bei Bundesinnenminister Horst Seehofer von der CSU. Der Hintergrund: Mit dem Gesetz, das vor Rassismus schützen soll, wird die Beweislast umgekehrt, so sagen Kritiker. Polizisten, die der Diskriminierung beschuldigt werden, müssten künftig nachweisen, dass der Vorwurf gegen sie unberechtigt ist. Heute war das Gesetz Thema beim Beginn eines Treffens der Innenminister aus den Bundesländern in Erfurt. Henry Bernhard berichtet.
Ich kann meine Beamten nicht dieser Diskriminierung aussetzen, wo sie dann beweisen sollen, dass sie nicht diskriminiert haben, sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer nach einer Sitzung des Innenausschusses des Bundestages in Berlin. Bis auf Weiteres wollte er die Bundespolizei vorerst nicht mehr zu Einsätzen nach Berlin schicken. Anlass ist das Berliner Antidiskriminierungsgesetz. Es soll Menschen vor Diskriminierung, etwa wegen ihrer Hautfarbe oder Herkunft, durch Behörden schützen. Auch Mecklenburg-Vorpommern hat angekündigt, vorerst keine Landespolizei zur Unterstützung nach Berlin zu schicken. Bayern und Baden-Württemberg wollen prüfen, ob es weiterhin verantwortbar sei, Kollegen nach Berlin in Einsätze zu schicken. Der Thüringer Innenminister Georg Mayer, SPD, sagte vor Beginn der Innenministerkonferenz, deren Vorsitzender er ist, in Erfurt:
Der Innensenator aus Berlin soll erstmal die Gelegenheit haben, uns zu informieren, wie das Gesetz zustande kam und was es denn tatsächlich beinhaltet. Natürlich sehen wir Innenminister das schon kritisch. Aber so weit zu gehen, jetzt zu sagen, dass wir keine Polizisten mehr nach Berlin schicken, das würde ich nicht. Aber wir werden auch mit dem Bundesinnenminister jetzt natürlich darüber reden, seine Sicht der Dinge, die er schon kundgetan hat. Sie merken, ich kann jetzt noch kein endgültiges Ergebnis da mitteilen.
Das Berliner Antidiskriminierungsgesetz dürfte die Erfurter Tagung der Innenminister nicht wenig beschäftigen. Nicht weit davon das Thema Rassismus. Georg Mayer rät, die Diskussion ernsthaft, aber gelassen zu führen.
Aber bitte versachlicht, nicht mehr so emotional. Ich war nicht ganz unbeteiligt, vollkommen klar. Wir haben Einzelfälle, die müssen wir bekämpfen, zum Beispiel in der Ausbildung, um Rassismus auch vorzubeugen. Wir haben es mit ganz jungen Menschen zu tun. Die bringen aus der Schule manchmal nicht alles mit, was man braucht, um auch Polizist zu sein, gerade wenn es um gesellschaftliche Themen geht.
Ein weiteres Thema auf der Erfurter Innenministerkonferenz, die bis Freitag andauern wird, ist die innere Sicherheit. Boris Pistorius, CDU aus Niedersachsen, sieht da vor allem den Rechtsextremismus als Bedrohung.
Für den Großteil der Innenminister galt das immer schon, für alle anderen seit geraumer Zeit, das kann man so oder so bewerten. Ich glaube aber, dass allen klar ist, spätestens seit dem Mord an Walter Lübcke, dass wir es hier mit der größten Bedrohung für die Demokratie und für die Sicherheit in unserem Land zu tun haben. Und auch auf Bundesebene ist nach der Entlassung von Maaßen dort ein ganz anderer Wind eingekehrt. Und der Haldewang hat hier ganz klaren Schwerpunkt gelegt und wie ich finde zu Recht, und das tun wir auch.
Ebenfalls thematisiert werden soll die Frage, ob die Strafen für Kinderpornografie verschärft werden und die Haftzeiten verlängert werden sollen und ob jeder Fall ein Verbrechen sein soll. Die Bundesjustizministerin Christine Lambrecht, SPD, will nach anfänglicher Skepsis die Gesetze verschärfen. Bei den Innenministern gehen die Meinungen auseinander. Boris Pistorius:
Wenn es die Nachfrage nicht gäbe, die Kunden, die Abnehmer dieser Bilder, dann gäbe es den Markt nicht in dieser Größenordnung. Und deswegen muss man ganz klar auch beim Besitz von Kinderpornografie anfangen. Der muss deutlich härter bestraft werden.
Georg Mayer, SPD, differenziert:
Was den Kauf von Kinderpornografie anbelangt, da kann man sicherlich noch mal nachschärfen. Aber ich bin nicht derjenige, der sagt, wir lösen das Problem, indem wir einfach nur die Strafen verschärfen. Das wäre zu einfach.
Ein weiteres Thema der Innenminister wird die Verlängerung des Abschiebestopps für Flüchtlinge aus Syrien sein. Insbesondere die Frage, wie mit Straftätern und Gefährdern umgegangen werden soll.
Henry Bernhard berichtete aus Erfurt. Der Friedenspreis des deutschen Buchhandels ist eine angesehene Auszeichnung. Sie ist mit 25.000 Euro dotiert. Geehrt werden Persönlichkeiten, die in Literatur, Wissenschaft oder Kunst zur Verwirklichung des Friedensgedankens beigetragen haben. In diesem Jahr geht der Preis an den indischen Wirtschaftswissenschaftler und Philosophen Amartya Sen. Bernd Muschborowska stellt ihn vor.
Die Idee der Gerechtigkeit zieht sich wie ein roter Faden durch das Werk des indischen Wirtschaftswissenschaftlers und Nobelpreisträgers Amartya Sen. Der heute 86-Jährige gilt als das Gewissen der Ökonomie. Seine Schriften zur Wohlfahrts- und Entwicklungsökonomie und seine Analysen über die Entstehung von Hungersnöten haben ihn berühmt gemacht. Er legte als einer der Ersten dar, dass nicht das Fehlen von Nahrung für Hungersnöte verantwortlich ist, sondern deren falsche Verteilung. In einer seiner Kernthesen stellt Amartya Sen die traditionellen Maßstäbe seines Fachgebietes, der Wirtschaftswissenschaft, in Frage, die das Bruttoinlandsprodukt in den Mittelpunkt der Entwicklung stellen und die gesellschaftlichen Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten außer Acht lassen.
You see, I think there was a kind of contrast which was which had been present in the development literature for a very long time.
Es gibt einen Gegensatz in der wissenschaftlichen Literatur zum Thema Entwicklung. Auf der einen Seite werden die Investitionen in den Vordergrund gestellt und auf der anderen Seite die Lebenssituation der Menschen, deren Freiheiten, also wirkliche Freiheiten im Sinne von Möglichkeiten, sich zu entfalten, als soziale Wesen einschließlich der tatsächlichen Teilhabe am öffentlichen Diskurs, mit eigenen Meinungen, Einwänden und Entscheidungen.
Sharing concern, sharing doubts and sharing results and determination.
Amartya Sen ist einer der bedeutenden Intellektuellen des modernen Indien. Er ist Ökonom, Soziologe und Philosoph. Seine akademische Karriere führte ihn als Dozent und Gastprofessor an zahlreiche Elite-Universitäten wie Stanford, Berkeley und Oxford. 1963 verließ er die Universität Cambridge und kehrte nach Indien zurück, wo er Professor für Ökonomie an der Delhi School of Economics wurde. In seiner wissenschaftlichen Arbeit beschrieb er unter anderem den Anspruch jedes Menschen auf Güter, Dienstleistung und Rente, unabhängig von Besitz oder gesellschaftlicher Stellung. Er befasste sich mit den Ursachen von Hungersnöten und beschrieb Möglichkeiten zu ihrer Vermeidung, unter anderem die Sicherung von Zugangsmöglichkeiten zu Nahrung für jeden Menschen. 1998 erhielt Amartya Sen den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften, vor allem für seine Arbeiten zur Wohlfahrtsökonomie und zur Sozialwahltheorie. In seiner Heimat Indien gilt er als Kritiker des amtierenden Premierministers Modi und seiner hindu-nationalistischen Partei BJP. Die Ungerechtigkeiten in der indischen Gesellschaft seien ein bedeutendes Hindernis für die Entwicklung des Landes. Seine eher stille und zurückhaltende Art haben dazu geführt, dass Amartya Sen außerhalb der akademischen Welt des angloamerikanischen Sprachraums nur wenig bekannt ist.
Und jetzt hat meine Kollegin Milena Reimann die Presseschau von morgen zusammengestellt, gelesen von Christoph Wittelsbürger.
Guten Abend. Kommentiert werden die Ergebnisse des Treffens der Ministerpräsidentenkonferenz mit Kanzlerin Merkel. Die Corona-Krise ist noch lange nicht ausgestanden, erinnert die Badische Zeitung. Das öffentliche Leben, die Wirtschaft, der Schulbetrieb. All dies muss dringend wieder Fahrt aufnehmen. Zugleich zeigen Corona-Ausbrüche wie in Gütersloh, wie gefährlich die Lage weiterhin ist. Den Ausweg aus dem Dilemma bietet lediglich jene leider oft kaum verständliche Mixtur aus Strenge und Lockerungsbereitschaft, die viele Menschen irritiert und die trotzdem sein muss. Gut, dass Bund und Länder die Prämissen jener Vorbeugung, Abstand, Mund- und Nasenschutz sowie die Kontaktbeschränkungen bekräftigt haben. Und gut, dass sie das in neu gefundener Eintracht taten. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung meint, das Treffen der Kanzlerin mit dem Ministerpräsidenten ist in sich schon ein weiteres Zeichen der Normalisierung. Die größte Herausforderung dabei werden auf absehbare Zeit die Schulen und Kindergärten sein. Wie jetzt im Kreis Gütersloh, wo sich in einem Betrieb für Fleischverarbeitung das Virus wieder massenhaft ausbreiten konnte, waren und sind sie die ersten Opfer. Sie müssen geschlossen werden, obgleich gerade Schulen und Kindergärten bislang nicht im Ruf stehen, Virenschleudern zu sein. Der Regelbetrieb, den die Ministerpräsidenten für die Zeit nach den Sommerferien anstreben, ist deshalb dringend geboten, trotz aller Widerstände. Die Welt blickt auf den Corona-Ausbruch unter hunderten Mitarbeitern einer Fleischfabrik im Kreis Gütersloh. Der Vorfall ist ein herber Rückschlag. Dass immer wieder Fleischbetriebe in der Pandemie in die Schlagzeilen geraten, ist kein Zufall. Aufgrund des extremen Preiswettbewerbs wird vielerorts so billig wie irgend möglich gearbeitet. Ein in der Branche beliebtes Instrument, die Personalkosten niedrig zu halten, sind Werkverträge. Diese sind auch in der Fleischwirtschaft keineswegs generell mit Ausbeutung gleichzusetzen. Seit den Lockerungen kommt es bundesweit immer wieder zu einzelnen Corona-Hotspots. Dahinter steckt nicht immer gleich ein Skandal. Das sieht die neue Osnabrücker Zeitung anders. Die Virusgefahr wurde noch immer nicht ernst genug genommen, damit auf Teufel komm raus weiter Fleisch verarbeitet werden kann. Leidtragende sind nicht nur die Erkrankten. Für Familien mit Kita- und Schulkindern im Landkreis heißt es zurück in den Lockdown. Solange Billigfleisch boomt, dürften Tönnies und Co. ihr verheerendes Geschäftsmodell freiwillig kaum ändern. Trotzdem ist zu hoffen, dass das Alarmsignal bei allen ankommt. Auch bei den Lockerungspropheten unter den Ministerpräsidenten. Denn Corona bleibt brandgefährlich.
Der Blick in die Zeitungen von morgen war das und die Sendung, das war der Tag, geht an dieser Stelle zu Ende. Um 5.05 Uhr bringen Sie die Kollegen der Informationen am Morgen wieder auf den aktuellsten Stand. Hier verabschiedet sich Christiane Kess.